Ja, wollen wir loslegen?
Klar.
Sonst wird das Bier schal. Prost, Männer, ne?
Prost.
Prost, Männer. Auf den
Sehr gut, Herr Wagner.
Jetzt schon fast den ersten Unfall.
Ja, hier, boah, das wäre bitter gewesen.
Reaktionsschnell ist er. Das muss man ihm lassen. Fällt ihm fast das Glas aus der Hand, aber da schnappt er nochmal nach mit dem Finger von Sommer.
Genau.
Ah. Für mich eine durchaus ungewohnte Zeit.
Für mich auch.
Ich liebe Daydrinking, sage ich ganz ehrlich.
Wobei, als Kölner bin ich immer wieder erstaunt, wenn Karneval ist, dann ist das wie ein Chip, den du umstellst, dann ist alles normal, dann wird ab morgens voll.
Ich kenne aber auch viele Kölner, die trinken außerhalb Karnevals tagsüber.
Habe ich mir gedacht.
Keine Termine und leicht einsitzen, oder?
Oh,
oder wie in Thomas' Fall, viele Termine und richtig einsitzen. Ja,
das gefällt mir auch.
Ja, das ist unsere Weihnachtsfeier 2019. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Ja, deswegen dürfen wir nicht zu aktuell sein, weil das, was wir jetzt machen, das ist ja 4 Wochen lang quasi die aktuelle Folge. Wir dürfen quasi nur über allgemeingültige Sachen reden.
Tobi, weißt du, wenn ich mich hier so umgucke, du siehst aus, hast auch diesen leicht glücklichen Schimmer in den Augen wie ich. Markus fühlt sich befremdlich, aber er kennt seiner Jugend. Einer sieht irgendwie so ängstlich aus. Yannick, A, muss der Herbstmeisterschaft verteidigen und B, verträgt der nichts. Der hat da jetzt schon wieder Angst.
Ich bin der Asket der dritten Liga.
Ja, wirklich.
Du meinst seine Quiz-Herbstmeisterschaft?
Ja, genau. Und dann kennen Sie ihn ja, wenn er dann auf dem Ü-Wagen sitzt mit seinen Haferflöckchen da oder irgendwie mit so einem, ach, ich habe noch ein Butterbrot von heute Morgen dabei. Und der ernährteste Podcastler in Deutschland.
Aber die Duplos nimmst du immer gerne, ne? Hm?
Und Textmarker liegt da immer. Ja. Sehr aufgeräumter Arbeitsplatz.
Mise en place ist alles am Ü-Wagen.
Ganz genau. Mr. Zuverlässig.
Und immer so ein Gel oder so ein Desinfektionsgel.
Aber Yannick, da muss ich ihn einfach mal ehrlich sachlich loben, der bringt so eine Disziplin mit, die ich so respektiere, ich bin viel länger dabei als er, aber bei Yannick bin ich pünktlich und zwar immer.
Achso, sonst bist du nicht pünktlich, oder?
Da ist es zumindest gefährlicher, in der Regel bin ich pünktlich, ich will nur mal loben, dass diese Disziplin, die ich sehr schätze, ansteckend ist.
Wegen deiner Bahnfahrerei bist du immer nur in der Regel pünktlich.
Das stimmt.
Und oft auch nicht.
Boah, wenn man in Eisenach morgens um 8 aus dem Bett geprügelt wird, weil man muss ja noch weiterfahren nach Waldhof oder sowas, man muss ja noch einladen und sowas, das sind so die Geheimnisse auf dem Überall.
So, Freunde der Bundesbahn, ich war am Freitag in Münster, ich bin pünktlich mit dem Zug hingefahren, es war grandios, es war urgemütlich, ich habe mich schön vorbereitet. Um 21 Uhr ungefähr war die Sendung zu Ende, um 22.02 Uhr saß ich mit dem Kollegen Pick wieder in der Bahn nach Köln.
Im Gang, auf dem Boden, neben Greta oder?
Nein,
hast du Sitzplatz gehabt?
Am Tisch? Mit einem Bahnbier.
Das hatten wir ja auch schon zusammen, von Kaiserslautern zurück.
Und damals. War's gut?
Das war sehr gut.
Das Bier.
Ja, das Spiel auch. Wir sind mittendrin in der Weihnachtsfeier vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Und ihr wisst, es beginnt immer mit einem Zitat. Und ich habe mir heute gedacht, man muss es ja irgendwie in diese besinnliche, friedvolle, weihnachtliche Atmosphäre einarbeiten und anpassen. Deswegen habe ich mir was von Boris Schommers rausgesucht, der gesagt hat, ein Zitat, das auch auf uns vier zutrifft. Er hat über seine Mannschaft gesagt, der eine gönnt es dem anderen. Und so ist es doch bei uns auch, ne? Thomas nimmt vor lauter Schreck nochmal einen Schluck aus dem Kölschglas.
Schmeckt
aus
herrlich. Angst, dass ich es ihm wegtrinke.
Schmeckt einfach herrlich, muss ich sagen.
Auch mal gönne könne.
Herzlich willkommen.
Gönne könne.
Beim Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport 1. Geht schon gut los, ne?
Powered by Sport 1.
Ich krieg gerade einen Anruf, ihr müsst mal gerade weitermachen. Ich muss ja mal eben abwimmeln.
Ja, okay, alles gut. Ja, wann machen wir eigentlich unser Tippspiel, wie es am Ende aussieht? Machen wir das dann auch am Ende
heute? Ich würde das am Ende machen. Ich glaube, ja? Wir ziehen das Wichteln, glaube ich, vor. So würde ich das vorschlagen.
Also wir haben ja heute einiges. Wir haben Besprechung, dann machen wir Wichteln, dann machen wir das Quiz von Tobi und dann machen wir unsere Tipprunde.
Wir fegen nochmal durch die Liga so thematisch und
ganz
dann machen
genau.
Wir hinten raus die Tippgeschichte.
Stark. Der Trend geht zum Zweithandy übrigens, Tobi.
Kennt ihr das, wenn... Ich konnte jetzt ja nicht rangehen. Kennt ihr das, wenn eine Nummer anruft, die man nicht kennt? Da wird man ganz unruhig. Wer könnte das jetzt sein?
Ich sag ja.
Ja, das Zweithandy. Ich werde mal drüber nachdenken. Aber es ist ja auch bald Weihnachten, was man so hört. Vielleicht kriege ich ja eins.
Genau.
Was habt ihr in der Zwischenzeit beredet? Ich war kurz abwesend.
Wir haben den Fahrplan für heute vorgestellt und haben gesagt, wir machen heute nochmal so einen Abriss durch die Liga. Dann machen wir es Wichteln. Dann kommt deine Quizfrage der Woche und dann machen wir unseren Tippzettel für die oberen vier und die unteren fünf.
Tobi. Ja, das kann ich mir jetzt schon nicht mehr merken nach einem halben Kölsch,
okay,
aber wir kriegen das schon hin.
Tobi hat das traditionell eingangs gesagt, wir sind powered by Sport 1. Stichwort Sport 1. Leute, die dritte Liga wird hier als Zusammenfassung, als dritte Liga pur bei Sport 1 montagsabends nachgetragen. Ne? Wird schön, Sendung, Zusammenfassung. Die Sendung war gestern Abend, ich habe es zufällig gesehen, um 0.13 Uhr. Ne? Da gucken jetzt nicht mehr so viele. Bis 1 Uhr. Wisst ihr, wie viel diese Sendung im Schnitt gesehen haben?
Marktanteil oder Leute?
Leute.
Keine Ahnung.
Nachts von 12 bis 1. Also Viertel nach 12 bis 1.
200.000?
Ja. Du sagst, du haust das so raus, wohl schon, weil du merkst, dass ich eine relativ
hohe Zahl... Dass du erregt bist, ja.
Total. Das ist aber, weil du neben mir sitzt traditionell. 200.000 Interesse mitten in der Nacht, die diese Zusammenfassungen von der dritten Liga sind. Nur mal so zum Vergleich. Das Montagsspiel in der zweiten Liga zur Primetime hatte in der Regel so circa plus minus 1 Million, ne, oder 1,1. 200.000 um diese Uhrzeit, das ist groß.
Was ist denn mit diesen sexy Sportclips? Kommen die auch noch um die Zeit?
Oder? Die kommen danach.
Ah, okay. Das Vorspiel, die dritte Liga als Vorspiel.
Oh, das Amüs-Göll.
Hat Oliver Zappel auch zugeguckt wohl?
Oh, jetzt sind wir schon direkt
bei der Tür. Oh, jetzt.
Ja. Stimmungsdämpfer jetzt hier.
Ja, ich muss ja, ja mal jetzt
also in die aktuelle
Lage einsteigen.
Wir sagen das ja schon seit Jahren. Groß-Asbach gehört vor jeder Saison zu den Abstiegskandidaten. Ich glaube, sie haben auch ganz schön viel Kraft daraus in der Vergangenheit gezogen, dass sie immer von allen immer direkt schon abgeschrieben wurden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist für jemanden, der in Köln wohnt, nicht ganz so einfach, nach Groß-Asbach zu kommen. Also da hat man in der Vergangenheit, sage ich ganz ehrlich, Fortuna Köln im Sommer, das hat mir wehgetan. Da hätte ich dann die gegen Groß-Asbach eingetauscht. Trotzdem habe ich großen Respekt vor dem, was die seit Jahren da machen. Es ist eine unfassbar unbequeme Mannschaft. Aber ich glaube, in diesem Jahr, da lege ich mich jetzt schon mal fest, sind sie einfach reif. Ich habe auch das Gefühl, dass das mit der Zusammensetzung, man hat diese Euphorie dieses Klassenerhaltes letztes Jahr, die hat man irgendwie nicht mit transportieren können. Oliver Zappel hat mal erfolgreich da gearbeitet. Dieses Mal kann man das nicht gerade so sagen. Er ist meiner Meinung nach auch jetzt gerade im Moment für sich persönlich an der Schwelle seiner Trainerkarriere. Er ist mit Fortuna Köln abgestiegen. Das kann man ihm nicht alleine ankreiden, weil er hat, glaube ich, nur noch 4 oder 5 Spiele gehabt. Aber er konnte die Wende auch nicht einreichen. Jetzt Groß-Asbach. Dann gab es atmosphärisch...
Davor Bremen.
Genau, Bremen. Sieg, ja. Dann gab es atmosphärische Störungen mit Zlatko Plaskic. Ein Urgestein, der für den Verein alles gemacht hat. Und wenn man die beiden nebeneinander gesehen hat auf der Bank, da muss man ja auch sagen, Oliver Zappel beim Torjubel immer geguckt, wo ist auch noch die Kamera, gebräunt, als wenn er gerade irgendwo von der Hütte runterkommt. Und dann die harten Arbeiter, also das hat einfach nicht funktioniert, muss man sagen. Ich finde, der Kader hat eine gewisse Stabilität, aber hat auch nichts Extravagantes.
Ja, Vlachodimos sticht natürlich raus, finde ich, Reul ist ein super Torwart. Aber ja. In so einer Situation, wie Asbach jetzt ist oder war, ist es ja eigentlich alternativlos, als dann auch noch diese Karte zu spielen. Ne? Also Trainerentlassung ist eben das Naheliegendste dann und Geld haben sie ja, um neuen zu holen.
Du hast Reule gerade angesprochen, den Torhüter. Ich finde, das ist so die entscheidendste Position bei Groß-Asbach, die vor der Saison verändert wurde, also gezwungenermaßen. Broll ist nach Dresden gegangen, das war schon einer der Top-Torhüter in der Liga.
Der
hat die letztes Jahr wirklich drin gehalten. Und die Position kann Reule aktuell, glaube ich, nicht ausfüllen. Die haben eigentlich Erfahrung in der Innenverteidigung, in der Abwehr mit Leis, Gehring. Das sind alles super erfahrene Drittligaspieler. Aber ich glaube auch, dass dieses Jahr...
Wir hätten gerne mal 4.
Dass es dieses Jahr einfach nicht reicht.
Und jetzt übernimmt
Reule. Findest du Reule nicht so stark?
Ja, im Vergleich mit Broll, muss ich sagen.
Ja gut, ne? Der Vergleich ist natürlich auch, der hinkt
aber
ein bisschen.
Aber wenn du einen Spitzentorhüter hast, musst du den... Und der hat dir... den Arsch gerettet letztes Jahr, dann musst du versuchen, den zu ersetzen.
Das war für mich der beste Torhüter der Liga und die haben letztes Jahr schon sich nur über einen Punkt gerettet. Also du hast recht, Torhüterposition ist nicht das Problem. Aber letztes Jahr hatten sie den besten der Liga für mich und jetzt haben sie einen guten. Also haben sie sich da auf jeden Fall nicht verbessert.
Ja. Ist ja dann auch tragisch, dass so Leute wie Timo Röttger dann auch gar nicht mehr treffen. Ne? In den letzten Jahren immer irgendwie 10 Tore gemacht und das ist auch so ein kleiner Baustein nur. Aber ich meine, dann kommt irgendwie alles zusammen und dann, ich bin auch bei dir, ich will die Prognosen noch nicht vorwegnehmen, aber ich glaube auch, dass es dann dieses Jahr nicht reichen wird, obwohl sie ein neues Personal angekündigt haben im Winter.
Gut, da weißt du natürlich nie. Die haben sicherlich schon Kohle, wo keiner genau weiß, wie ist der Etat und nichts ist teurer als ein Abstieg und es gibt keinen schlimmeren Abstieg als den von der dritten in die vierte Liga. Das ist der schlimmste im deutschen Fußball, muss man ganz klar sagen. Und die Frage ist natürlich auch immer, was sagt das Umfeld? Ne? Ist es schon normal geworden, dass du eine dritte Liga spielst, dass große Traditionsvereine bei dir vorbeikommen oder machst du jetzt nochmal eine konzertierte Aktion, dass du wieder die Klasse hältst? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr reicht.
Ja, und du sagst, die Kohle ist da, die war auch letztes Jahr schon da und es war haarscharf. Also es wird auch nur begrenzt investiert und es ist eine schwierige Situation. Jetzt Markus Lang, ich bin noch nicht angeschlagen.
Ich habe es aber gerade auch schon gedacht, wirklich. Markus Lang?
Markus Lang wird übernehmen. Der hat ja letzte Saison schon zweimal gut funktioniert. Und ich bin gespannt, ich bin am Sonntag da, du auch, oder? Wir sind gemeinsam.
Samstag.
Samstag, richtig.
Okay.
Das hatten wir doch letzte Woche schon mit deinem Dienstplan.
Markus gibt nachher seine Tipps nur noch per Zettel ab.
Dass noch nie der Anruf kam von Yannick: Markus, wo bist du? Wir warten ja auf dich. Ja, ich bin ja gerade beim Eishockey in Iserlohn, aber bin ich da falsch oder was? Hier steht das zweite Kölsch übrigens schon für alle Beteiligten.
Das wundert mich übrigens wirklich, dass das noch nie passiert ist.
Ehrlich. Wir haben ganz vergessen, uns vorzustellen am Anfang. Das ist auch sehr unhöflich.
Echt?
Haben wir nicht gemacht.
Hol das nach.
Ich war ja beschäftigt mit meinem Anruf in Abwesenheit.
Ich will noch eine Sache sagen zu den Trainerwechseln.
Ich gehe da schon wieder drüber hinweg. Egal.
Ach so, komm, mach du.
Ach so, ja, ich sag immer, der regelmäßig, unregelmäßige Experte Thomas Wagner ist dabei, Markus Höhner, Yannick Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer.
Komm, dann sagen wir nochmal, komm, lass uns vertragen.
Das hat Sean Löhring zu mir gesagt beim ersten Versuch. Und ich war so hohl und hab gedacht, wir hatten doch gar nichts, war doch gar nichts.
Trinkspruch in Köln, ne?
Genau.
Für die,
wir
die
vertragen
nicht
uns wieder.
Genau.
Und ich stand wirklich komplett naiv vor ihm und denke, wir haben da noch gar keine Berührungspunkte gehabt.
Der Scheng. Oh, Scheng, Wahnsinn. Gab es eine geile Geschichte, Fortuna Köln ja auch eine Drittliga-Legende, weil wir damals irgendwo mal, Scheng hatte das so nach dem Spiel, hat er dann manchmal die Journalisten und auch andere wichtige Persönlichkeiten in den Keller vom Bacchus eingeladen. Das war das legendäre Südstadtlokal der Fortuna. Saßen wir da mit 10 Leuten oder sowas. Scheng persönlich hat ausgeschenkt, Wein, und sagt dann irgendwie so, da war dann einer dabei von der Ausrüsterfirma von Patrick damals, und dann hat dann Scheng gefragt, ja, wie schmeckt denn der Wein? Und dann sagt der Typ, sehr gut, Herr Löhring, sehr gut. Das ist bei uns der Kochwein. Du hast ja keinen Geschmack. Und für den Rest hier bitte jetzt Schäfers im Säckchen.
Aber apropos Löhring, hast du nicht neulich erzählt, dass du kommentieren solltest, das legendäre Spiel, und warst im Stadion, als er eine Halbzeit Toni Schumacher rausgeschmissen
hat? Hat beim DSF damals gesagt, Thomas, du bist jetzt soweit, du machst das erste Zweitligaspiel. Damals Hattrick war ja eine große Sendung fürs DSF. Ich habe dich bei dem Spiel eingeteilt, wo nicht viel passieren kann. Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim. 7 Minuten und dann ist Toni Schumacher in der Halbzeit entlassen worden. Ja, so hat's begonnen.
Ein in die Vollen.
Das war ein Schengen-Abkommen damals.
Oh, ihr lecko funny.
Wollen wir mit Asbach weitermachen? Yannick hat gerade angesetzt zu was Gehaltvollem.
Genau.
Wir sind durch.
Ich werde mal wieder hier zu den nüchternen Zahlen zurückkommen.
Aber nicht mehr lange.
Achter Trainerwechsel in der Saison. Und ich muss sagen, dieser Trainerwechseleffekt, der hat eigentlich voll eingeschlagen bei fast jedem Verein. Wir können ja mal alle mal so durchgehen. Ich habe es mir alle aufgeschrieben. Erster Trainerwechsel, Bergner für Glöckner.
Definitiv. Also der ist mal richtig eingeschlagen.
Genau. Punkteschnitt von Glöckner 1,4. Damit hältst du eigentlich die
Der Klasse. Macht übrigens, mal ganz ehrlich, der macht einen Riesenjob. Bei Viktoria hat er ja, also man hat ihn ja vom letzten Spieltag entlassen. Genau. Also so mit Chemnitz jetzt wieder ranzuschmecken, à la bonheur.
Zweiter Trainerwechsel, Sascha Hildmann. Dann kam Boris Schommers.
Hat sich gelohnt.
Hat erst überhaupt nicht funktioniert.
Haben wir ja auch von Beginn an gesagt, dass das eine gute Idee war.
5 Siege in Folge. Dritter Trainerwechsel, Heiko Vogel weg, Daniel Steuernagel.
Auch gut.
Die haben jetzt einen
Punkteschnitt verdoppelt.
Punkteschnitt von 2,0. Also der KFC ist vielleicht doch nochmal ein heißer Aufstiegskandidat.
Nee. Ich habe Samstag das Spiel gemacht bei Viktoria Köln. Also du auch.
Ja.
Nee. Das war also nicht aufstiegsreif.
Ich gehe mal weiter. Vierter Trainerwechsel. Kwasniok weg, Rico Schmidt.
Ja, also klar.
Auch der hat einen Punkteschnitt von 1,4.
Ja. Also Jena finde ich sensationell, wie die da, und die kriegen zu Hause immer wieder eine Gewicht und denkst, das war's jetzt, und da gewinnen die auswärts wieder.
Und sie bleiben aber instabil, und das ist das Schwierige.
Und in diesem Moment kommt Robert, der Chef von Gottes Grüne Wiese, rein, der nämlich Jena-Fan ist.
Und der noch hofft, Robert?
Passend. Auch wenn der Adventskalender schon lange leer gefuttert wurde, aus Frust, seit dieser Woche ist wieder Hoffnung in Jena. Die kriegst du auch nicht tot.
Nee. Aber es wird dies ja nicht reichen.
Nächster Trainerwechsel, bisschen unfreiwillig. Daniel Birovka weg, Michael Kölner, immer noch ungeschlagen. Ich fand den Auftritt gestern Abend, kommen wir sicher gleich noch zu, richtig stark.
Also bin ich auch überrascht, wie gut das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der 6. Trainerwechsel, Flügmann weg, Antwerpen.
Kannst du vergessen, das ist jetzt schon vorgezeichnet, wurde von Markus Höhner in den Stand des Aufstiegsfavoriten erhoben.
Wieso untergräbst du hier eigentlich regelmäßig meine Kompetenz?
Weil ich eins nicht verstehe, wie jemand, der so viel Ahnung hat, der mein Vorbild ist und ein so überragender Kommentator ist, wie kannst du denn regelmäßig alles, was du prognostizierst, geht
aber
einfach in die
Tonne? Aber das stimmt ja gar nicht, was du hier behauptest.
Ich sage nur, Simon, Yannick, Klaus-Dieter... Hildmann.
Das ist immer. Er ist sehr trainiert, aber schon nach anderthalb Kölsch erste Schwankungen beim Baggy.
Also Antwerpen ist noch keine Prognose abzusehen. Dann haben wir noch Arne Baretz ist ja neu bei Münster. Da warten wir noch auf den neuen Trainer und jetzt eben Zapel. Aber die Tendenz zeigt ja schon, dass ein Trainerwechsel in dieser Hinrunde schon einen Effekt gebracht hat. Und das ist ja eigentlich tragisch, weil wir ja auch immer dafür plädieren, an dem Trainer festzuhalten, Konstanz zu zeigen.
Aber deswegen macht man das ja auch immer, einen Trainerwechsel, damit es was bringt.
Also ja, aber häufig bringt es ja nichts.
Ich glaube aber, es hat tatsächlich auch dieses Jahr was damit zu tun, was wir schon mehrmals hier thematisiert haben, dass die Liga, ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals so ausgeglichen war, wie sie jetzt ist. Das heißt, es passiert ganz schnell, dass deine Ziele auch ins Wanken kommen können oder dass du dir damit versprichst, mit einem Impuls ganz schnell wieder auf die Fährte draufzukommen. Ich meine, wenn du jetzt 12 Punkte Rückstand hast und stehst im Mittelfeld und kannst aber eh nicht mehr aufsteigen, da brauchst du auch den Trainer nicht zu wechseln.
Naja, es hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, siehe Kaiserslautern, da waren wir vor ein paar Wochen kurz vorm Abgesang und unter Schommers kriegen sie jetzt so die Kurve, dass plötzlich alles nur noch darüber redet, können die noch oben ran. Magdeburg, hattest du auch mal mitgehandelt als Aufstiegskandidat, die sind gerade mitten in der Krise. Also es gibt dann schon einige, die ein extremes Gefälle erleben in dieser Saison.
Aber in Summe sind 8 Trainerwechsel, finde ich, richtig viel.
Viel, ja, zur Hälfte definitiv. Der Saison?
Ja.
Kann ja noch was dazukommen. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Am kommenden Wochenende Viktoria Köln gegen Hansa Rostock ist ja so ein Krisenduell von zwei Mannschaften, denen es gerade nicht so gut geht.
Prognose von mir, einer fliegt mindestens, bei einem Unentschieden wahrscheinlich beide.
Boah.
Ja, ist so.
Das halten wir mal so fest.
Naja, Hertel hat ja eigentlich jetzt eine Jobgarantie bekommen.
Also ich schätze Jens Hertel wirklich total. Ich finde, der macht einen Riesenjob grundsätzlich in der dritten Liga. Aber Hansa ist einfach so ein unruhiges Umfeld. Ich finde das super, was die für eine Unterstützung von den Fans haben. Die reisen durch ganz Deutschland. Ich finde, das ist ein Zweitligastandort, Minimum. Aber du kannst dich dort mit erweitertem Mittelmaß nicht zufrieden geben, obwohl sie zu viel Qualität verloren haben mit Suku und Biancardi, vor der Saison vor allen Dingen Tempo verloren. Und in so einer Situation ist Hertel, wie sie jetzt ist, ist er mit seiner Art, wie er draußen steht, in sich gekehrt, ist er, glaube ich, für dieses Umfeld nicht der richtige Mann. Piekenhagen ist auch ständig unter Druck, weil Piekenhagen früher schon auch gegen alle Verantwortungsträger ausgeteilt hat. Jetzt sagen die Leute, okay, das ist auch nicht mehr als Mittelmaß. Ich finde den Kader auch nicht so stark, dass du damit aufsteigen musst. Aber die ganze Gemengenlage finde ich sehr, sehr schwierig. Und bei Viktoria Köln ist es so, dass ich finde, Dodgef ist ein Trainer, der macht viele Spieler besser. Der ist jemand, der Mannschaften voranbringt, aber Krise, das glaube ich, kann er nicht so gut. Das hat auch in Rostock letztes Jahr nicht funktioniert. Und wenn du weißt, wie lange die Viktoria für diesen Traum dritte Liga gearbeitet hat, die werden alles machen, um in dieser Liga drin zu bleiben. Und wenn du das Spiel am Samstag gesehen hast, das ist Alarmsignal hoch 20. Das war okay, das war kämpferisch und du verlierst schon wieder. Und ich glaube, wenn er am Samstag nicht gewinnt, dann werden die Notbremse ziehen.
Und Hertel, die von dir aufgezählten Referenzen sind ohne Frage richtig. Aber wichtig, was du gesagt hast, dieses in sich gekehrte. Ich habe die vor 3 Wochen in Kaiserslautern gesehen beim 0-2. Muss man immer relativ sehen. Kaiserslautern kriegt auch gerade richtig den Trend. Da sagst du, die einen sind schlecht. Das war wie bei Meppen Münster letzte Woche. Da haben alle gesagt, boah, war Münster schlecht. Aber Meppen ist im Moment auch mega drauf. Und so hat Rostock Kaiserslautern erwischt. Und Rostock wirkte mausetot gegen eine allerdings starke, lautere Mannschaft. Und dann stand der Hertel da draußen und hat schon von vornherein zum Beispiel den Breyer draußen gelassen. Habe ich schon vorher mit Martin Piekenhagen drüber gesprochen, da sagt er, ja, der will dem Verhug Spielzeit geben, aber nicht auf Biegen und Brechen. Dann reagiere ich nach einer Stunde und nehme den Verhug, der gar nicht funktionierte, raus. Da hat er den Breyer nach außen gestellt, es wirkte alles schluff und leblos und ideenlos. Und er hat 5 der letzten 6 Spiele verloren. Und das sind dann schon Entwicklungen in einer Saison, wo eine Vereinsführung normalerweise sagt, da ist was im Argen und das geht so nicht weiter.
Viele Punkte nach Führung auch verspielt. Dadurch könnten sie auch besser stehen. Aber bemerkenswert finde ich eine Geschichte, die hat Yannick, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen angesprochen. Da ging es um den Heimvorteil. Eigentlich nutzen sie den. Platz 2 in der Heimtabelle, das ist ja eigentlich schon mal was. Du musst halt nur auswärts irgendwie noch ein bisschen nachlegen. Dann wäre das ja gar nicht so schlimm.
Da sind wir bei diesem Punkt Standortnachteil, ne? Wenn du zu Hause bist du gut, auswärts schlecht. Aber ich finde diesen Punkt, den du eben angesprochen hast, wenn du, dass die sehr viele Punkte abgeben nach Führung. Also wenn du führst mit 1-0, dann musst du dir das auch eigentlich so eine Sicherheit geben, vor allem wenn du so viel Qualität im Kader hast wie Rostock, du musst doch so ein
Selbst. Aber haben sie so viel Qualität im Kader? Das ist für mich die Frage. Also ich habe sie in vor 2 Wochen in Düsseldorf gegen Uerdingen gesehen, sorry, dass ich gerade dazwischen gehe, was Omladic und Breyer da am Anfang gespielt haben, das war Wahnsinn. Ich dachte, die holen die hier auseinander. Dann passiert ein Ding und die brechen komplett zusammen. Und jetzt kannst du natürlich auch sagen, gegen den CFC, klare erste Halbzeit gewonnen, wenn du das Spiel gewinnst, hast du 28 Punkte, bist du 4 hinterm Aufstiegsplatz, alles gut. Jetzt verlierst du und dann ist der Trend nach unten. Das ist halt auch diese enge Liga.
Ich finde auch, dass sie, also die ist ja keine schlechte Mannschaft. Ich finde auch nicht.
Aber auch nicht, ich finde sie nicht Aufstiegs.
Top-Favorit auf keinen Fall, aber eine schlechte Mannschaft sind sie nicht. Und weiß ich nicht, Top 6 können sie schon schaffen mit dem Kader.
Und eure erwähnte Heimstärke bröckelte zuletzt ja auch, ne? Sie letztes Wochenende, davor zwar einmal gewonnen, aber gegen Duisburg auch verloren.
Ja, also wie gesagt, Rostock ist...
Ja, was sagt ihr denn? Ich habe jetzt gesagt, unentschieden könnten beide, aber
einer... Du hast schon viele richtige Sachen angesprochen. Also Suku Biancardi haben wir schon drüber gesprochen. Kriegen sie nicht ersetzt. Marco König ist noch nicht mal mehr im Kader gewesen jetzt am Wochenende. John Verhoek, der hat noch nicht ein Tor geschossen für Rostock.
Opoku auch schon ewig nicht mehr getroffen.
Also am besten, so? wir rufen nochmal jemanden an, der vielleicht Ahnung hat von Hansa Rostock.
Überraschend gerade jetzt so.
Das ist der Kollege Gary Pauband, ein netter Kollege, ein lieber netter Kollege von Magenta Sport, der das Spiel von Hansa kommentiert hat am Wochenende.
Genau, ja.
Ist eigentlich der Nordexperte, das können wir fast schon so sagen.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die unbekannte Nummer nicht anrufe, die eben bei mir angerufen hat.
Das kriegen wir eh noch raus. Und zwar vor der Weihnachtsfeier, mein Lieber.
Hallo?
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo lieber Gary, hier ist Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Hier sind Thomas, Markus, Yannick und Tobi. Grüß dich.
Hallo Gary.
Ein wunderschön.
Die Kompetenz schießt nach oben.
Moin moin, Rothose.
Wobei stören wir dich gerade?
Ehrlich?
Beim Windeln machen.
Windeln wechseln, genau. Er ist frisch gebackener Papa.
Nee, es gibt zwei Sachen, die hier bei mir liegen. Das eine ist die Steuer, das andere ist der Wäscheberg.
Oh Gott. Komm zu uns, trink Kölsch mit uns hier.
Das ist das wahre Leben.
Ja.
Gary, wir sind bei Hansa Rostock. Und reden darüber, was passiert, wenn sie am Wochenende gegen Köln nicht gewinnen, beziehungsweise nur einen Punkt holen. Thomas geht davon aus, dass Hertel nicht mehr lange überleben wird in Rostock. Was ist denn deine Prognose?
Hätte ich eigentlich auch gesagt, dass ich diese Aussagen von Robert Marien gelesen hatte, der ja sehr zuversichtlich ist, dass selbst wenn das am Freitag irgendwie in die Hose geht, Jens Hertel Trainer bleibt. Unterm Strich würde ich mal ganz einfach ein Jahr zurückblicken. Pavel Dotschev, ähnliche Situation, ähnliche Bilanz, am Ende weg. Jetzt hatte man Jens Hertel ein Jahr lang und bei rausgekommen ist so unterm Strich nicht wirklich viel. Also dementsprechend hat man da nicht viele Argumente. Andersherum ist dann natürlich die Frage, derjenige, der ihn rauswerfen müsste, wäre ja Martin Piekenhagen in erster Linie. Ob der quasi sich direkt von diesem Trainer trennen will, das wage ich aber zu bezweifeln.
Gary, ich habe gerade gesagt, ich sehe das Problem so ein bisschen in Rostock. Traditionell relativ hohe Erwartungen. Ich finde, kaum jemand hatte in der dritten Liga so einen Aderlass. Suku und Biancardi waren für mich mit die besten Spieler in der dritten Liga. Dann hast du einen Trainer wie Hertel, der ja eigentlich eher so ein introvertierter Arbeiter ist. Klar, der kennt aus Magdeburg sicherlich, was es heißt, so einen Traditionsverein zu trainieren. Aber wenn ich das Ganze sehe, diese Gemengen Lage, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, da herrscht so ein bisschen so eine Tristesse und das, glaube ich, ist etwas, was du dir in Rostock, was ein sehr stimmungsvolles Umfeld hat, irgendwie nicht so richtig leisten kannst.
Absolut. Also ich würde das mal von zwei Seiten so ein bisschen sehen wollen. Zum einen, diese Erwartungshaltung hat natürlich absolut recht, wenn man sich überlegt, letzte Saison von vornherein, okay, wir wollen unbedingt aufsteigen. Das hier wurde ja relativ schnell ad acta gelegt. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass diese Saison die Erwartungshaltung gerade deswegen, um den Fehler nicht nochmal zu machen, ein bisschen gedämpfter gewesen ist. Andersherum hat man sich natürlich aber das, was man eigentlich als Vorteil ausgelegt hat, nämlich, dass man Jens Hertel im Winter holt, dass man 6 Monate Anlaufzeit hat, jetzt sich auch so ein bisschen in ein eigenes Netz gebaut, wo man sich angreifbar macht, weil man eben genau dieses halbe Jahr hatte, um jetzt eben dann diese Ziele, diese Erwartungshaltung doch wieder ein bisschen höher zu schrauben, was es dann logischerweise wieder schwierig macht. Andersherum, mit dem Aderlass kann ich nachvollziehen, ich habe gerade letzte Woche da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, bei Jens Hertel, wenn ich mir überlege, was hat denen eigentlich so stark gemacht zu Magdeburger Zeiten, das war ja eigentlich dieser Fußball RB Leipzig-mäßige, ne? Dieses überfallartige, dieses Anlaufen, diese Beijagd. Und davon, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt bei Rostock wenig bis fast gar nichts gesehen. Also sprich, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wofür er eigentlich selber steht, das, was man jetzt auch hätte implementieren können im Sommer, wenn man die geeigneten Charaktere holt, das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und wenn die Spielweise, die einen Jens Hertel vertritt, dann auch nicht erkennbar ist, naja, dann ist er vielleicht entweder nicht der richtige Mann an dieser Stelle, oder man hat halt, was die Kaderzusammenstellung angeht, viele Fehler begangen.
Und Gary, wir haben ja nur über die höheren Ziele, die höher gesteckten Ziele bisher gesprochen, aber so langsam bricht ja wahrscheinlich auch Panik aus, weil Chemnitz krabbelt nochmal ein bisschen nach oben, Jena zuckt und es sind nur noch 5 Punkte auf die Abstiegsplätze.
Und genau den Eindruck habe ich nicht. Also so von Mannschaftsseite aus ist es ja irgendwie fast schon gewohntes Bild, ne? Also Ich würde jetzt mal behaupten, man steckt sich intern dann doch um ein paar Ziele, dass man zumindest im oberen Drittel ist. Dann geht es halbwegs gut los und jetzt zuletzt kriegt man nur noch auf den Sack, ohne dass jetzt aber so wirklich so das Gefühl da ist, okay, man hat diese Situation verstanden. Die einzigen, die das halt verstanden haben, sind dann wieder mal der Anhang. War ja auch wieder nachzuvollziehen, beziehungsweise auch zu hören, was sie da dann nach dem Spiel der Mannschaft entgegengerufen haben. Aber irgendwie ist Hansa Rostock halt nur noch diese klassische graue Maus, wo man keine richtige Farbe mehr erkennt, wo halt nicht mehr so richtig diese gute Laune zum Tragen kommt, die man eigentlich ja mit diesem ganzen Hintergrund, den man da mal geschaffen hat an Erfolgen, auch mit diesem Stadion haben dürfte.
Da bin ich übrigens vollkommen bei dir. Hansa Rostock hatte immer so eine ganz eigene Identität. Die hat man irgendwie, selbst wenn man im Westen gewohnt hat, hat man nicht gesagt, das sind die klassischen Ostmannschaften, sondern das ist so ein norddeutsches Alleinstellungsmerkmal mit skandinavischem Einschlag, immer sehr sympathisch. Und wenn man trotzdem auf die Drittliga-Historie guckt, seitdem sie jetzt weg sind aus erster oder zweiter Liga, die haben ja eigentlich in keinem Jahr so richtig ganz oben rangeschmeckt. Ich glaube, in einem Mal, ganz oft war das so, dass sie so eine schlechte Hinrunde gespielt haben, dann haben sie sich nochmal gesteigert. Ja, irgendwie scheint das alles nicht zu korrespondieren, Erwartungshaltung und Realität.
Ja, wahrscheinlich sind es auch schon zu lange in der dritten Liga, ne? Je länger du in der dritten Liga bist, desto schwieriger wird es auch einfach.
Was ja dann immer hilft, Stichwort graue Maus, sind Identifikationsfiguren. Jetzt ist Paul Beinlich wieder im Boot. Der hat zwar natürlich mit dem Drittliga-Tagesgeschäft so erstmal nichts zu tun mit dem Nachwuchsleistungszentrum, aber glaubst du, das bringt trotzdem irgendwie eine Art von Schub?
Ehrlich?
Ja?
Ich glaube nicht.
Nee.
Also ich weiß nicht, inwieweit der dann wirklich in dieses Tagesgeschäft eingreift. Also klar, mit dem Nachwuchs, wenn man sich das überlegt, der Einzige, der da jetzt mal hochgekommen ist, ist ein Lukas Scherf, ne, aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Und das war's. Also das ist für mich so ein bisschen dieses Konstrukt wie beim HSV. Da sind wir wieder beim Thema Hamburg. Dass man irgendwie, ich sag mal, die ganzen Grundlagen hat, aber man schafft es halt nicht, das mal so durchzuziehen vom Konzept her, dass dann wirklich sich einzelne Charaktere so entwickeln, um den Sprung zu schaffen dann in die Profimannschaft. Und vielleicht noch ein Nachsatz, weil ich das gerade auch ganz interessant fand mit dieser eigenen Identität und wie lange Hansa Rostock schon in dieser dritten Liga ist. Ich war ein bisschen überrascht davon, hatte das auch letzte Woche oder vorletzte Woche erst gesehen. Wenn man in diese ewige Tabelle schaut von der dritten Liga, dann ist ja Hansa Rostock sogar noch hinter Preußen Münster. Also es sind nur 2 oder 3 Punkte, die haben die gleiche Spielanzahl, aber hinter Preußen Münster, die ich jetzt eigentlich gefühlt viele, viele Jahre nicht unbedingt da ganz oben gesehen haben. Ja, die hatten dieses eine Ausreißerjahr mit Pavel Dotschev letzte Saison oder Marco Antwerpen mal eine Zeit lang, wo man oben dabei gewesen ist. Aber per se müsste doch Hansa Rostock eigentlich so ein Team sein, was immer oben dran ist, nah dran ist, um den Sprung zu schaffen und dementsprechend deutlich mehr Zähler geholt haben.
Deshalb habe ich eben gerade gesagt, Gary, ne? Das ist ein, wenn du dir das anguckst, wie oft die mit irgendwelchen Hoffnungen gestartet sind und nachher so mit Hängen und Würgen noch die Klasse gehalten haben, das vergisst man ja auch immer relativ schnell.
Also eins ist ja klar, 22 Tore sind natürlich viel zu wenig für Hansa Rostock. Die werden da wahrscheinlich sicherlich was machen im Winter. Glaubst du, dass Marco Königs noch bleiben wird bei Hansa?
Geil, das ist auch der, den ich total spannend finde, weil man gefühlt geht er komplett unter. Man kriegt irgendwie von dem gar nichts mehr mit. Ich weiß selber auch nicht, ich habe mit Jazertl auch nicht über ihn gesprochen, was jetzt eigentlich ist, ob der immer noch angeschlagen ist, ob der seiner Form hinterherläuft. Ich kann es mir nicht vorstellen, also scheint aussortiert. Und genauso, es ist ja auch da mache ich gerne den Magdeburg-Vergleich so ein bisschen. Wir hatten in der Aufstiegssaison halt einen Beck, der ganz vorne drin war, also sprich so ein klassischer Zielspieler, der dann noch die Größe und die Wucht mitbringt und dahinter halt so einen überragenden Philipp Türpitz. Und jetzt kannst du sagen, na klar, du hast einen Pascal Breyer, der macht in gewisser Weise seine Toranzahl, das wird auch zweistellig werden, aber das ist jetzt keiner, der dir den Sprung nach ganz oben garantiert, zumal er halt keine Unterstützung hat. Dahinter kommt ja fast gar nichts, über die Außenbahnen ist sehr wenig. Der so groß gehandelte Opoku geht mittlerweile komplett unter, wobei ich da auch nicht so richtig weiß, ob Jens Hertel auf den überhaupt steht. Das war auch der Einzige, den er namentlich kritisiert hatte nach der Partie am Wochenende. Fand ich auch eher schwierig in so einer Situation, wo es generell nicht läuft, dann sich noch einen Namen herauszupicken. Und er ist ja auch nicht in der Startformation gewesen. Dafür, dass Omladic mit der Schulterverletzung ausgefallen ist, hat er Pedersen den Vorzug gegeben, wo jetzt, glaube ich, schon auch der ein oder andere Fan durchaus überrascht gewesen ist drüber.
Gary, vielen Dank für deine Einschätzung zu Hansa Rostock. Bist du am Wochenende irgendwo unterwegs oder hast du frei und Zeit für Steuer und Wäsche?
Leider nicht. Ich bin zweimal gleich unterwegs, umso besser. Man will ja noch ein bisschen was mitnehmen vor Weihnachten.
Wir sehen uns in Braunschweig, Gary.
Gary, und ich würde sagen, am besten jetzt Steuererklärung in die Waschmaschine.
Liebe Grüße und dann schöne Weihnachten dir. Ja?
Viel Spaß.
Bitte. Nur der HSV.
Aber wenn man schon ein paar Tage dabei ist, da denkt man sich ja auch, du hast das vor ein paar Folgen so nett gesagt, dass einem Vereine über die Jahre ans Herz gewachsen sind. Wenn ich überlege, wie oft ich Hansa alleine zu Erstliga-Zeiten da oben erlebt habe, immer in Warnemünde gelebt, du lernst die ganze Region kennen, in Warnemünde gewohnt, im Hotel Neptun, es war großartige Jonathan Akpobori, Chalaskiewicz, der Vogel mit den langen Haaren,
ja.
Dann das legendäre Spiel des 1. FC Köln, das war für Hansa, ich habe mich für Köln gefreut, weil sie durch Holger Geismeier drin blieb.
Aber Hansa wäre in den UEFA Cup gekommen.
Genau. Und für Hansa war es hart. Ewald Lienen, Trainer, glaube ich.
Nee. Ich glaube, in dem Jahr war Zachhuber eher.
Gut. Auf jeden Fall hat Akpobori gespielt, weil mit dem sind wir an dem Abend im Hotel Neptun und mit Chalaskiewicz noch Polonaise gelaufen und haben getanzt.
Es soll zusammen. Sogar Kollegen von uns gegeben haben, die sich im Hotel Neptun verlobt haben, mit Damen, die sie am Tag vorher noch nicht kannten.
Das habe ich nicht.
Komm, lassen wir uns vertragen. Da ist er.
Prost, auf Weihnachten.
Yannick, da steht noch eins bei dir.
Ja, ich bin im Rückstand, aber ja. Die Herbstmeisterschaft hole ich mir noch.
Ja, Yannick ist am Ende stark.
Ja, aber gut, er trinkt
so. Wenn die anderen es nicht mehr mitkriegen.
Er liegt hinten, er ist im Rückstand, das kennt er von Fortuna
Köln. So, ich glaube, wir könnten jetzt mal wichteln, oder? Haben wir noch ein Thema?
Wollten wir Viktoria Köln noch ein bisschen genauer besprechen?
Ja gut, dann besprechen wir die noch.
Hat Rostock am Freitag jetzt den Härteltest? Hier ist was umgefallen.
Ich habe auch mittlerweile den Eindruck, dass Markus Höhner sich vornimmt, jeden Spruch nochmal zu unterbieten.
Ja, das weil du nicht so dein Ernst sein. Weil du dich so furchtbar darüber aufregst.
Wahnsinn.
Lass uns bitte wirklich nochmal kurz über Viktoria Köln reden. Dann können wir ja wichteln.
Ja.
Ist das Problem bei Viktoria Köln, dass sie zu sehr am Tropf von, sag ich mal, 5 Spielern hängen oder von 4 Spielern hängen? Ich glaube, wir haben 5 verschiedene Torschützen nur. Ist das große Problem?
Ich glaube, bei der Viktoria war es so eine klassische Entwicklung, wie ein Aufsteiger einfach spielt in der dritten Liga. Die kommen mit einer riesen Euphorie, liegen am ersten Spieltag 0-3 hinten in Rostock und schaffen es noch 3-3 zu spielen. Dann gehen sie voll durch die Decke mit den 4 Offensiven da vorne. Aber hinten, also ich habe mir mal die Verletztenliste angeschaut, die haben ja nur Verletzte und alle defensiv. Also die haben hinten überhaupt keine Leute mehr, die sie reinschmeißen können. Es müssen ständig 18-Jährige, 19-Jährige spielen. Da ist ja klar, dass du so viele Gegentore bekommst. Dann fehlt der Stammtorhüter, ein Riesenproblem. Ja, und dann kommst du halt in so einen Negativlauf und stehst jetzt kurz vorm Abstiegsplatz.
Und Tobi hat gesagt, es hängt an 4, 5, man kann es auch noch krasser sagen, es hängt ein Stück weit auch an 2 Leuten da vorne. Und das sind Leute, die ja über ihrer Erwartung spielen und grandios spielen, Bunyaku und Wunderlich. Aber dahinter kommt praktisch nichts als Nachleger oder dass du mal eine zweite Spitze bringen kannst. Und da ist es gerade im Zentrum der Offensive, finde ich, sehr problematisch.
Sehe ich ein bisschen anders, als du das siehst.
Das hatte ich mir gedacht.
Nein, aber ich finde zum Beispiel, dass Bunyaku bei allem Respekt vor dem, was der leistet mit 36, das ist ein Spieler, entweder der trifft oder der ist richtig gut oder den kannst du eigentlich als Faktor in einem Spiel vergessen, wenn er nicht trifft. Weil er natürlich mit 36 jetzt auch nicht mehr Meter macht oder sowas. Wunderlich spielt eine richtig starke Saison.
Ich überlege mir gerade, warum widersprichst du mir damit?
Ich widerspreche dir damit, weil du so tust, als wenn Bunyaku jedes Mal liefert. Der liefert auch nicht jedes Mal.
Habe ich nicht gesagt. Dass du gerade, wenn die beiden wichtige Eckpfeiler sind und dass du, wenn das eben nicht so ist oder wenn du mal einen Nachleger brauchst, dass du nichts dahinter hast.
Das finde ich
zum
nicht.
Zum Beispiel Kreier, der einfach keine Quote hat.
Ich finde, wenn du 4 Leute hast, die torgefährlich sind, das muss normalerweise reichen im Abstiegskampf. Ich finde eher, dass das Problem ist, und das hat Yannick gerade gesagt, Patzler, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, der strahlt keine Sicherheit aus, hatte schon 3, 4 richtig dicke Patzer. Den hat übrigens Markus auch gelobt nach dem Spiel in Duisburg. Nur noch mal ganz kurz dazu. Dann haben wir hinten...
Da hat er auch gut gehalten. Jetzt hör mal mit dem Zirkus auf. Nein, mir immer irgendwelche. Der hat 4, 5 super Bälle rausgeholt. Das wird jeder bezeugen, der das Spiel gesehen hat. Viktoria Köln war über lange Strecken besser und dann flutscht ihm in der letzten Minute einer durch. Bin ich aber nicht so peinlich und sage, deswegen hat der schlecht gespielt, sondern ich bewerte, dass er 85 Minuten gut gespielt hat und dass ihm dann ein Ball durchgerutscht ist.
Er ist für mich jedenfalls aber kein Torwart, der Sicherheit ausstrahlt.
Ich habe auch nicht gesagt, dass er in Duisburg Sicherheit ausgestrahlt hat, sondern ich habe gesagt, dass er trotzdem ordentlich gehalten hat.
Sei doch nicht direkt so angefasst, wenn du 2 Kölsch drin hast. So, und dann haben wir noch eine 4er.
Ich bin auch angefasst, wenn ich kein Kölsch drin habe. Ich kann auch unlustig sein, wenn ich nichts trinke.
Und dann haben wir eine Abwehrkette, da hat Yannick auch vollkommen recht. Also ich finde die etablierten Spiele nicht richtig gut, die reinkommen, versuchen's. Und jetzt bist du in einer Situation, ich glaube eher, dass das Problem war, die sind super in die Saison gekommen. Ich hätte nach 10 Spieltagen gesagt, die spielen ja spielerisch so gut, das kann so gehen wie Meppen oder Waldhof. Und dann fing es so an, dann hat man gesagt, ja, wir wollen jetzt mal die Ziele nicht so hochhängen, dann hast du ein Spiel unglücklich verloren, dann machst du zu Hause mal nun unentschieden. Und plötzlich, nach 6 oder 7 Spielen, sagen alle, ihr habt aber seit 6 oder 7 Spielen nicht gewonnen, ihr müsst gegen Jena gewinnen. Dann haben sie, das war für mich das Knackpunktspiel, Jena 95. Minute. Und seitdem kommen all die Krisensymptome dazu und ich habe nicht das Gefühl, dass sie es im Moment irgendwie aufhalten können.
Und ich bleibe bei der These, es fehlen vorne im offensiven Zentrum Nachlegeoptionen, da ist nichts. Da ist ein Kreier, der regelmäßig kommt, nicht trifft.
Aber Tore haben sie ja eigentlich immer geschossen bis aufs Wochenende. Ich finde, dass sie einfach zu viele kriegen.
Aber die spielen ja immer am Wochenende.
Und Landespokal aus dem Hennef, das war auch sehr, sehr traurig mit der C11.
Ja. Womit wir beim Thema
wären. Übrigens, nur die zweite der Bayern setzt mehr U21-Spieler ein als Viktoria Köln. Was man so ja auch erstmal nicht denkt, wenn man sieht, Bunyaku, wunderlich.
Das ist ja auch super.
Aus der Not geboren, ne, muss man auch dazu sagen.
Aber insgesamt finde ich hier schon, was da auch ist, sage ich selbst als, ich bin immer Anhänger der Fortuna gewesen. Ich bin gerne bei der Viktoria, weil das Stadion ist eigentlich nett. Die spielen, versuchen schon einen Fußball zu spielen. Aber das, irgendwie muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell so auf tönenden Füßen steht. Bisher ist ja auch alles noch ruhig. Ich habe mit Markus Stegemann gesprochen. Nach dem Spiel, der hat gesagt, ja, was soll ich denn dem Trainer hier vorwerfen? Die Mannschaft war super eingestellt. Waren sie ja auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das war ja ein typisches 0-0-Spiel. Aber wenn du dann so ein Spiel auch noch verlierst, dann bist du wirklich irgendwann, dann ist Fußball ein ganz einfaches Geschäft. Dann sagst du, wir haben kein Glück mehr, wir müssen irgendwas anderes versuchen.
Aber im Grunde muss doch so ein erfahrener Trainer wie Pavel Dotschev das richten können. Zumal sie im Winter nachlegen können. Geld ist da, wahrscheinlich. Insofern sollte man doch jetzt nicht hektisch werden und Dotschev rausschmeißen, oder?
Ich würde es nicht machen, aber ich befürchte, wenn er gegen Rostock nicht gewinnt, dass es so kommen wird.
Und da siehst du wieder, das hängt vielleicht wirklich viel an diesem einen Spiel, dass du da mit einem Sieg die ganze Mentalität im Verein noch mal ein bisschen bewegen kannst und dass das Geld, was wohl da ist, was du gerade gesagt hast, Tobi, dann doch Dortchef zur Verfügung gestellt wird. Deswegen hängt es vielleicht wirklich an dem einen Spiel.
Also Fakt ist ja, dass wahrscheinlich Rostock und auch Viktoria Köln den Kader noch mal ordentlich umkrempeln werden im Winter.
Ich darf es kommentieren am Freitag. Du? Nee, eben.
Bin ich da.
Nee.
Ich auch nicht.
Ja gut, mach's allein.
Ich bin groß. Groß Asbach und Ingolstadt.
Da fährst du aber nicht mit dem Zug hin, oder?
Nee, auch nicht mit der Bahn.
Markus joggt bestimmt dahin als Halbmarathonläufer.
Danke, dass du es nochmal erwähnt. 1,58.
Stark.
Tage.
Von Jannik Bakic übrigens an 6 Stellen angefeuert. 6 Mal während der Strecke hat er mit
mehr gelaufen. Mehr gelaufen.
Ich wollte gerade sagen, das will müssen zu denken, wenn an jemand 6 Mal anfeuern kann, dann ist der offenbar irgendwie ein bisschen flinker auf den Füßen. Aber gut, wir werden das nicht analysieren können.
Das wäre übrigens jemand, Jannik Bakic, den hätte ich gerne in meiner Mannschaft, der wäre immer fleißig da. Das wäre ein genialer Typ, aber bei den entscheidenden Spielen wäre der immer verletzt. Der hat immer Rücken oder irgendwas am Knie. Das ist ja Wahnsinn. Mit so einem kannst du keinen Abstiegskampf leider bestreiten.
Oh, das ist hart, aber gut.
Du weißt, dass ich recht habe.
Ja, ja.
Mit dir kann man aufsteigen. So, wichteln, was ist los?
Ja, genau, wir schenken uns jetzt was.
Wollen wir jetzt wichteln?
Ja.
Warum heißt es eigentlich wichteln?
Oh, jetzt kommt, pass auf, jetzt. Nee,
nein. Nee, aber das, genau, die Frage stellt er nur, weil er es voll gegoogelt hat.
Boah, wie, natürlich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ja, dann googelt das mal schnell jemand, weil die Antwort müssen wir
jetzt
nicht.
Ja, ich jetzt aus Prinzip nicht.
Sollen wir Gary nochmal anrufen? Der weiß das bestimmt.
Lass den armen Kerl mit seiner Steuererklärung.
Also, kurz zur Erklärung, wir haben Anfang Dezember ausgelost, wer wen bewichtelt, haben nicht festgelegt, wie teuer das Geschenk sein darf. Und wenn ich mir jetzt hier die Größe der Geschenke angucke, dann kann das alles sein, von bis. Schön eingepackt ist fast alles. Jannik hat es gemacht, wie ich früher, in Zeitungspapier. Das ist sehr nachhaltig. Ist das der Kicker oder was ist das für eine Zeitung?
Also ja, da muss ich meine Frau mal loben. Die hat das heute Morgen noch sehr schön eingepackt, weil ich überhaupt kein Händchen habe für sowas.
Deine Frau ist toll. Aber das ist eigentlich mit einer alkoholischen Flasche außen, wäre eigentlich was für mich. Aber du hast mich doch gar nicht gelost.
Es ist für jeden. Ich hätte hier jeden ziehen können, sagen wir mal so.
Ach, das ist gar nicht personalisiert. Ich habe mir so eine Mühe gegeben, das zu personalisieren.
Ich auch.
Ja. Ja, Jannik, fang du mal an. Du musst ja Markus bewichteln.
Genau, ich bewichtle Markus und da wir ja ein Drittliga-Podcast sind,
klingt schmutzig, ne?
Ich will das, glaube ich, nicht.
Ich hätte gerne beim Bewichteln eine Armlänge Abstand.
Kann ich auch
eins in Portugal.
Ja, im Trainingslager, an der Algarve.
Jetzt lass den Jannik doch mal seine Rede halten.
Was heißt Rede? Ich versuche ja immer noch so einen Drittliga-Bezug herzustellen und an dieser Stelle auch einen großen Dank an Groß Asbach, an den Luca und an den Philipp. Sehr nette Leute da vor Ort und das ist dein Wichtelgeschenk, Markus. Bitte pack's aus.
So, es ist eingepackt, tatsächlich in Kickerpapier. Es ist eine Flasche, es ist vermutlich Wein oder was ist es? Dorfclub-Wein aus Groß Asbach. Großartig.
Das ist
sehr
stark.
Sehr gut.
Das ist stark.
Das ist ganz gut. Edler Tropfen.
Ja, das ist ein Osthang.
Das ist großartig.
Ja, der Verein stellt seinen eigenen Wein her. Ganz nette Geschichte, ganz nette Leute da.
Andrea Berg und Weinberg.
Und an einem frühen Samstagmorgen durfte ich dann eine Flasche mitnehmen. Ich hätte sie auch bezahlt und 5 Euro gespendet, aber in Großasbach wollte man nichts haben.
Dann war ich selber da.
Dann mache ich jetzt weiter, damit das nicht jetzt gegengeschenkt wird. Ne? So, also okay. Machen wir das so. Tobi, ich habe lange überlegt, was man einem Mann wie dir schenken kann, der alles hat, der mich jeden Morgen mit seiner Stimme aus dem Bett rausholt, der erfolgreich ist, gut aussieht und hier das Ganze technisch begleitet.
Ist das für mich?
Nein. Dann habe ich irgendwie mit Yannick gesagt, sag mal, hat der irgendwie so einen Tick oder sowas? Und Yannick hat ja diesen Sauberkeitsfimmel. Somit, du weißt hier, dieses Handgehen.
Sakrotan.
Ganz genau, ne? Und dann habe ich gedacht, damit du auf all diesen Reisen durch die Republik, auf deinen Verlobungsfeiern im Hotel Neptun, auf allen Weihnachtsfeiern immer sauber und gut behütet ankommst, mein Geschenk für dich beim Wichteln.
Immer schön geschmeidig bleiben.
Hast du etwa statt Tesafilm dieses Malerkrepp benutzt, wo wir mal
Ecken abkleben. Aber ich schwöre, ich habe es selber eingepackt. Das schwöre ich.
Selbst eingepackt ist immer am wichtigsten.
Das finde ich das Allerwichtigste beim Wichteln.
Ich habe übrigens diese Woche gelernt, wenn Geschenke schlecht eingepackt sind, dann
ist was Gutes drin.
Dann freut man sich meistens mehr über das Geschenk, weil das die Erwartungshaltung senkt.
Also gut eingepackt ist es nicht.
Das kann nee, das stimmt. Deswegen, ich gebe mir jetzt keine Mühe, dass ich es wiederverwenden kann, das Papier, ne? Eine Familienpackung, eine Mannschaftspackung Sagrotan. Wofür diese Waschlotion ist, das seht ihr dann in unserer Insta-Story vielleicht.
Ja, eine Intim-Waschlotion.
Aber so. Brauchst du das nicht? Er? hinter der Tribüne.
Um Gottes Willen. Bitte, Abbruch jetzt hier.
500 Milliliter, also das reicht für ein Wochenende.
So, dann bin ich jetzt dran. Yannick.
Oh Gott.
Das hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun.
Das hat doch keiner gesagt.
Doch, das haben wir schon gesagt. Das
muss mit Fußball zu tun. Yannick hat was mit
Sauberkeit.
Sauberkeit brauchst du doch am Wochenende, wenn du durch die Stadien fährst.
Tatsächlich.
Aber doch nicht für die Stadien.
Darf ich schon auspacken?
Natürlich. Mhm. Tatsächlich, Yannick war bei dir natürlich der erste Gedanke. Man sieht ihn immer da mit seinem schwarzen Buch, mit seinem Sagrotan, mit seinem Textmarker. So, aber ich habe gedacht, da wollte ich jetzt nicht drauf rumreiten. Dann habe ich mal so ein bisschen, dritte Liga-Bezug gesucht, Fußball-Bezug. Und dann wirst du jetzt gleich zumindest mitkriegen, bei wem ich dann gelandet bin.
Hast du es selbst eingepackt?
Es ist von allen natürlich. Am schönsten eingepackt. Das hast du selbst eingepackt? Muss man wirklich natürlich. Mal sagen.
Boah, ich habe ja deins noch nicht gesehen für mich.
Ja. Das war, ich bin trainiert. Ich habe 48 Päckchen für 2 Adventskalender eingepackt. So.
Dauert jetzt ein bisschen. Dauert, wir sind gleich fertig.
Der Herbstmeister hier.
Welcher Herbstmeister?
Der Quiz-Herbstmeister. So möchte er nachher bezeichnet werden.
Ach so, genau. So. Jetzt musst du es hier aufmachen.
Glücklichster Tag im Leben von Yannick Bark. Ich komme als Herbstmeister zurück mit einem geilen Wichtelgeschenk.
Also, ich mach's einfach
mal. Also, um schon mal das Geheimnis zu lüften, ich bin gelandet bei unseren lieben Kollegen von den 11 Freunden.
Ich möchte gerne über das letzte Wochenende sprechen.
So,
eine schöne Tasse.
Und die gibt es sogar zweimal, da ich ja weiß, dass du auch eine Fußball... Da ist ja noch eine drin.
Ach, für meine Frau.
Genau, dass du eine fußballbegeisterte Frau hast. Und deswegen stelle ich mir das so vor, dass ihr euch sozusagen prä-podcastig montags um 9 Uhr zum gemeinsamen Kaffee, zur ersten Themenfindung trefft und dann gemeinsam über das zurückliegende Fußballwochenende
spricht.
Aber ein Kompliment an die Kollegen von 11 Freunde. Die Idee hatte ich erst am Donnerstag. Ich habe bei den Jungs angerufen, habe gesagt, hört mal hier, Audio-Podcast. Aber ich gesagt, pass auf, wir machen alles möglich mit Express. Am nächsten Morgen hatte ich die Tassen.
Vielen Dank, Markus.
Aber das Schönste war dieses Strahlen von Yannick, also für meine Frau. Also ganz ehrlich, das muss Liebe sein, wenn man das gesehen hätte. Wahnsinn.
Und das macht übrigens auch ganz gewaltig den Eindruck.
Vor allem, wenn man montags als Ehepaar über das vergangene Wochenende reden kann.
Ja, das haben sie ja
noch. Also bei uns getan. Ist es so, wir reden
ja über Bachelor in Paradise,
unseren Käse, montags. Da ist vom Fußball keine Rede. Insofern komme ich gerne mal vorbei.
Seit dem Wochenende nicht mehr auf Platz 1 in der
Bundesliga. Oh ja, das scheint doch Auswirkungen auf verschiedene Bereiche im Eheleben der Familie Barkic zu
haben. Becky, ich möchte nur noch eins ergänzen und den Elf-Freunde-Shop damit noch ein bisschen pflegen. Es gibt diese Tasse auch für dich und mich.
Echt?
Genau, das ist die Version, ich möchte nicht über das letzte Wochenende sprechen.
Ach so, ja, okay. Als HSV und FC-Fan ist das immer relativ schwierig, das stimmt.
Jetzt das Geschenk für Thomas.
Das ist aber schön eingepackt.
Das ist schön eingepackt, oder?
Ja, wirklich. Aber du hast es ja fast schon...
Ein Mini-iPad, oder?
Vom Format. Dann könnte ich mir wenigstens den HSV mit dem Day-Ticket immer angucken.
Soll ich dir mal was sagen? Ich brauche das Day-Ticket gar nicht.
Warum?
Weil ich als Magenta-Sportkunde das frei gucken kann. Das habe ich Tobi zu verdanken.
Oh, das... Ey, das finde ich echt geil. Das ist ein Buch von Jörg von Torra, meinem TV-Schwiegervater. Halbzeit mit Helden. Ja, ist das natürlich. Sensationell.
Ja, ganz großartig. Stark.
Ganz stark.
Vor allem, das ist so alt, da ist der Originalpreis noch in D-Mark angegeben.
Ich glaube, da war wahrscheinlich Laura noch nicht mal geboren, oder?
Darf Laura das denn auch mal lesen?
Ja, natürlich. Sensationell.
Ich weiß nicht genau, aus welchem stark. Jahr das ist.
Ich kann es nicht mehr lesen, aber das finde ich sehr, sehr stark von dir. Richtig gutes
Warum Geschenk. Kannst du es nicht mehr lesen?
Ja, weil ich eine Brille brauche.
Ach so. Aber ja, aber dann schon, ne?
Wusste gar nicht. Moment, ganz kurz. Sportbild, wann ist denn das geschrieben worden?
Also ich war dafür extra in einer Secondhand-Bücherhandlung für Laura von Tora und Jörg von Tora Bücher.
Nee, da war sie schon auf der Welt, 1997. Ja. Boah, Wahnsinn, geil. Wonti übrigens, ich war meine Karriere begonnen bei Sky, habe damals als Kommentatorenassistent von Jörg von Tora und Fritz von Ton und Taxis.
Oh, da hattest du aber Arbeit.
Ja, aber...
Bei Fritz weiß ich nicht, aber bei Wonti.
Aber beides ganz hochgeschätzte Kollegen, muss ich sagen.
Total, aber ich weiß, Wonti hat seine Assis aber mal richtig arbeiten lassen, weil er nicht so viel Zeit für die Vorbereitung hatte.
Ich war dann Jahre später mit seiner Tochter mal was trinken und wir haben uns getroffen auf der Akrop nach der Arbeit und Wonti hat gesagt, du Vogel, was gehst du mit meiner Tochter weg? Also, gut, jetzt kann ich mir nochmal alles nachlesen, was er selber früher gemacht hat.
Aber sehe ich das jetzt richtig, dass ich der Einzige bin, der mit seinem Geschenk eigentlich im Prinzip am wenigsten anfangen kann?
Stimmt also, doch gar nicht. Du bist am besten
ich habe eine Intimwaschlotion bekommen von Thomas Wagner. Also jetzt mal ehrlich, ich wasche mich doch nicht.
Aber du wirst perspektivisch der Gepflegteste von
Ja, also sein. Ganz ehrlich. Ja,
untenrum.
Also Janik, jetzt ganz ehrlich, findest du, also das habe ich jetzt nicht verdient, finde ich, oder?
Ich will jetzt nicht undankbar erscheinen, aber ein bisschen frech finde ich es schon.
Also ich finde, du bist total reinlich und ich wollte dir einfach was für die Saison mitgeben. Verdammt.
Ich schaffe es, Yannick, im Laufe des Podcasts noch so eine Tasse abzuschwatzen. Pass mal auf, wenn der das nächste Kölsch aufhat, dann haben wir ihn soweit.
So, was haben wir denn jetzt noch?
Müssen wir noch was besprechen Quiz oder wollen wir erst Prognosen machen?
Prognosen, ne, oder?
Prognose.
Yannick, fangen wir an.
Gestern sprechen wir nachher nochmal drüber.
Also Top 4 bei mir?
Egal.
Oder fangen wir unten an?
Nee, wir sprechen nicht mehr über gestern, oder? Wenn aktuell ist, dann bitte jetzt oder für immer schweigen.
Darf ich eine Sache sagen, die mich aufregt? Gauss. Habt ihr das Spiel gesehen?
Ja, klar.
Gauss, ich möchte nur eure Meinung wissen. Gauss macht das zweite Tor, ihr habt das da gesehen, sehr emotional, links vor der Tribüne, stellt sich vor den Löwenblock, macht das Tor, klar, Emotionen, alles drin, stellt sich vor den Löwenblock und inszeniert dieses Tor, guckt die Löwenfans an, breitet die Arme aus, präsentiert sich wie ein Superstar davor, dann hält er die Hände noch an die Ohren, so nach dem Motto, na, ich will was hören von euch, provoziert bis zum geht nicht mehr. Und mal ganz ehrlich, warum gibt es für sowas keine gelbe Karte?
Ich habe die Szene nicht gesehen, weil ich eine Sendung hatte gestern.
Ich habe versucht zu beschreiben.
Hast du mir eindrucksvoll, müsste gelb geben, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das weißt du auch als Profi, dass du sowas in einem Derby nicht machen musst.
Und natürlich gibt's Gesellschaften oder Runden, wo du sowas thematisierst und hast du auch, Höhner, jetzt kommen wir doch nicht damit, ja, und die Kinder gucken zu und so weiter. Ich habe selber einen 12-Jährigen Sohn, ich weiß, dass es so ist. Ich finde das dermaßen mega kacke und dass es dafür unsportliches Verhalten muss ich nicht auf den Tritt beziehen. Gelb gibt's ja sogar, wenn du einen eigenen Mitspieler schlecht behandelst. Ich finde, dass es für so etwas gelb geben muss und da habe ich mich gestern tierisch drüber aufgeregt und das ist einfach unterste Schublade.
Also gelb weiß ich jetzt nicht, natürlich ist es ein Unding, also macht man nicht aus sportlicher Sicht oder aus...
Ja, warum nicht gelb? Ja, es ist so, es tritt sportliche Werte, du verhöhnst deinen Gegner nicht, du pöbelst den Gegner nicht an, es tritt sportliche Werte mit Füßen und habe ich kein Verständnis.
Gut, man weiß natürlich nicht, es kann natürlich auch sein, dass die Löwenfan ihn wegen irgendwas, ich hab's nicht gesehen, beleidigt haben, dann würde ich es wiederum verstehen, dass du dann auch irgendwann deinen Frust umwandelst in sowas. Ich würde es jetzt auch nicht so hochhängen, aber grundsätzlich bin ich bei dir, in so einem aufgeladenen Spiel musst du dich dann nicht so benehmen.
Du darfst dich nie so benehmen und ich würde es hochhängen, das ist ja eben, was ich will. Nicht, weil es Köln war, schwöre ich. Marvin Hitz, dieser malträtierte Elfmeter mal in Köln von Augsburg, hat er sich später entschuldigt. Warum ist der nicht nachträglich gesperrt worden? Und das ist gesellschaftlich tatsächlich schwer. Bin kurz darauf bei einem Spiel, ist ein geschätzter Kollege und ich erzähle die Geschichte, warum kriegt er keine Sperre? Ich sage, oh Höhner, kommst mir jetzt mit der Moralnummer. Ne? Der gleiche Kollege hat dann 5 Wochen später bei einem Termin in Florenz mit Dieter Hecking mit in der Runde gesessen. Da hat Dieter Hecking gesagt, pass mal, mir langt's dieses, wie sich Leute daneben benehmen, unsportlich sind, keine Vorbilder sind. Beispiel Marvin Hitz mit dem malträtierten Elfmeterpunkt. Hat der Kollege in der Runde gesessen? Ja, ich finde, das ist ein Thema, das man groß schreiben sollte. Unsportlichkeit, Werte mit Füßen treten, finde ich kacke.
Yannick versucht, das erste Kölsch zu versenken und das unter Tisch loszuwerden. Nein. Thomas, was sagt die Kölsch-Polizei dazu?
Nein, also unabhängig von Gauss jetzt gestern Abend, mir ist hängen geblieben von diesem Spiel, das war wirklich ein richtig gutes Drittligaspiel. Also ich habe lange nicht mehr so ein temporeiches, dynamisches Spiel gesehen in der dritten Liga. Dazu noch eine richtig gute Stimmung, hat richtig Spaß gemacht.
Und ein Nübler-Tritt von Beister.
Genau, so eine harte Szene, so richtig richtig fies vom Beister.
Das kann natürlich richtig schief gehen, ne?
Ja.
Boah. Also ich muss da auch nur aus der Ferne sagen, Respekt, Chapeau, Michael Köllner. Hätte ich so nicht für möglich gehalten. Die spielen richtig guten Fußball, die Löwen. Das Erbe von Birovka anzutreten ist schwer genug. Ich habe gesagt, er ist immer ein Lautsprecher gewesen und er füttert das mit Ergebnissen und Leistungen.
Ja, und vor allem spielerischer Respekt. Ansatz. Ja, Respekt. Das 2 zu 1 genau von 60, das war richtig stark herausgespielt. Und man merkt, Efkan Bikirolo, wenn der mal richtig aufzieht, das...
Gut, da muss man aber auch sagen, der hat Birovka zum Beispiel lange gefehlt in dieser Saison, wenn man jetzt über Spielerische spricht.
Ja.
Ne?
Und Kölner hat ja schon zugesagt, dass er nach der Winterpause sehr zeitnah auch mal als Gast hier bei uns zugeschaltet sein wird.
Und er wird dann aber, wenn er hier rausgeht, keine provozierende Geste gegen uns machen, wenn wir Kölsch getrunken haben, oder?
Er wird hier nur zugeschaltet.
Okay.
Da sehen wir ja nichts.
Da kann er ruhig provozierende Gesten machen. So, jetzt die Prognosen von uns Vieren für das Saisonende. Wir haben alle die Aufsteiger getippt und die Absteiger. Janik soll anfangen? Oder wie sieht's aus?
Ja. Oder du fängst an. Nee, du machst das letzte Wort. Janik fängt an.
Ich fange an. Meine Top 4 oben, also Duisburg und Ingolstadt, sag ich, werden beide auch oben bleiben. Die machen den direkten Aufstiegsplatz aus, weil einfach Duisburg die größte Konstanz und ich sag Ingolstadt die höchste Qualität dann am Ende im Kader. Ich sag auf Platz 3, Relegation, der erste FC Magdeburg. Ich glaube an einen großen Run des FCM in der Rückrunde mit Kvesic. Beck wird durch die Decke gehen.
Aber sie haben noch ein Mentalitätsproblem.
Ja, wichtig wird das Spiel jetzt am Wochenende sein, aber ich glaube, sie schaffen das mit einem richtig guten Lauf. Auf Platz 4 dann Haching, weil Haching braucht die Qualifikation für den DFB-Pokal, weil sie ja schon ausgeschieden sind im Landespokal. Deswegen Haching auf Platz 4. Es wird leer ausgehen, der erste FCK, Braunschweig und Co.
Darf ich ganz kurz noch was zu Magdeburg nachtragen? Wir haben vor einigen Wochen schon über Magdeburg gesprochen, über den B&B-Sturm. Markus hatte das.
Moment. Bei Markus ist jetzt gerade wichtig. Der Elektriker ruft an. Also ganz ehrlich.
Dann war der vielleicht auch eben bei mir angerufen hat. Ja,
aber er hat es eingespeichert unter Berger Elektriker, wenn ich sagen darf. Der Podcast wurde präsentiert von Elektrik Berger.
Also ganz kurz zu Magdeburg. Das ist nicht der B&B-Sturm. Ich wurde nämlich danach darauf aufmerksam gemacht von unserem Kollegen Jan Willers, dass es ja auch ein BBC-Sturm in Magdeburg ist. Dass wir darauf nicht gekommen seien, es sei fatal. Also Beck, Bertram und Schahid. Ja, da sei der baff.
Wenn der Chef spricht, sind wir alle mal platt.
Wenn der Drittliga-Chef spricht, dann
sind wir alle mal baff.
Also Janiks Prognose mit dem BBC-Sturm wird Magdeburg noch Dritter. Vierter war und Haching, hast du gesagt.
Genau, ich habe hier noch aufgeschrieben, dass Florian Pick mit 19 Toren bester Torjäger wird, dann für 750.000 in die zweite Liga wechselt. So, die letzten 4 habe ich, also 20, leider Groß Asbach. Die werden es leider nicht schaffen. Jena, das Wunder bleibt aus auf 19, 18 dann der Chemnitzer FC. Dann auf 17, FC Bayern München U23. Und dadurch rettet sich
das hab ich genauso.
Der SC Preußen Münster.
Ich zeige drauf, ich habe es aufgeschrieben.
Okay, stark. So, Markus, du bist dran.
Ich fange dann hinten an, das ist nämlich genau die gleiche Besatzung. Ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, tabellarisch deutet vieles darauf hin, dass da 3 schon mal große Probleme haben. Und da machen wir dann auch kein Geheimnis draus, dass du hier gerade bei Münster und Viktoria Köln, einfach weil du eine Nähe hast, sie häufiger siehst, sie nicht lieber magst als andere, aber doch gewisse Sympathien hast. Münster war ich selber am Freitag mit dabei, den wünsche ich einfach, dass sie es noch packen. Das wird schwer genug. Und Bayern 2 hat natürlich gerade auch so einen Negativsog, eine unerfahrene Mannschaft. Wenn die unten reinrutscht, sind das also junge Jungs. Deswegen habe ich die Bayern dahingesetzt. Und oben, Duisburg wird's machen. Super stabil, jetzt auch in Unterhaching bestanden. Für mich definitiv Unterhaching, 2. Aufsteiger. Die werden Ingolstadt da noch verdrängen. Ja.
Oh, das ist überraschend.
Ja, bin ich relativ klar, glaube ich. Klaus Schromm mit seiner ganzen Ruhe und Souveränität, ich glaube, der managt das. Und ich bleibe natürlich bei Marco Antwerpen, bei Eintracht Braunschweig. Bei der Themenbesprechung hieß es Krisenduell. Jetzt ist Eintracht Braunschweig schon an der Krise beteiligt, weil sie jetzt ein Spiel gegen eine Mannschaft verloren haben, gegen die du dich verdammt nochmal im Moment super schwer tust.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken.
Die haben Duisburg an die Wand gespielt zu Hause.
Also, Marco Antwerpen hatte 4 Spiele. Das erste Spiel gegen den Chemnitzer FC waren 70 Minuten lang richtig schwach. Die haben mit Glück 2-1 gewonnen. Dann war es ein...
Mit Glück und Emotionen und seinem Handgriff. Also okay.
Es war ein okayer Auftritt gegen den FSV Zwickau. Dann 2 Heimspiele gegen relativ schwache Mannschaften.
Ja.
Dann spielen die in Mannheim, haben eine halbe Torchance gegen den Aufsteiger. Das war gar nichts. Und am Wochenende habe ich sie gesehen gegen Meppen. Volles Haus. das war ein schwacher Auftritt von
Brackner. Absolut, also bin ich bei dir. Sieben Punkte ist okay.
Und deswegen muss der jetzt auch so laut werden. Ja.
Mein geschätzter Kollege, du bist zu gut, um Waldhof Mannheim jetzt einfach nur mit dem Begriff Aufsteiger klein zu machen. Waldhof Mannheim ist vielleicht Aufsteiger, aber Waldhof Mannheim ist einer der unbequemsten Gegner.
Hat zu Hause seit 400 Minuten kein Tor geschossen, hat permanent Verletzte. Es war ein peinlicher Auftritt von Braunschweig in Waldhof. Den hast du meiner Meinung nach auch zu schön im Nachhinein bewertet. Also nicht, ich liebe dich als Kommentator. Das war von Braunschweig in Waldhof gar nichts. Du kannst einen Punkt mitnehmen, dann bist du, aber wenn du dann gegen Meppen zu Hause verlierst, die Bilanz nach 4 Spielen ist spielerisch, haben sie sich keinen Millimeter weiterentwickelt. Nicht von den Punkten.
Also ich bin auch bei dir, Waldhof ist kein normaler Aufsteiger, aber der Auftritt von Braunschweig war richtig schlecht. Und man muss auch wissen, dass Mannheim in dem Spiel 70 Minuten ohne Diering gespielt hat, kein Soleimani, kein Stammtorwart. Und dann ist es unterm Strich
längster
für Braunschweig
Podcast schon... Längster Geschichte, wir brauchen nochmal 4 Kölsch.
Auf jeden Fall.
Dann ist es unterm Strich zu wenig.
Ja, ich sehe aber trotzdem das große Ganze, dass du in Mannheim mit allem, was bei so einem Spiel eine Rolle spielt, einen Punkt zu holen in Mannheim ist jetzt keine Komplettkatastrophe. Und ich bleibe dabei, dass in dieser Liga... prägende Trainer viel bewegen können. So wie, wir haben hier vor dem Spiel an der Theke drüber gesprochen, Jürgen Klopp einst Dortmund und jetzt Liverpool geprägt hat. Ich glaube, dass Antwerpen in dieser dritten Liga die herausragende Persönlichkeit ist und dass der Kopf, wir haben auch in Münster mit vielen Kollegen drüber gesprochen, 70% ausmacht. Ich bin überzeugt davon, dass Eintracht Braunschweig mit Antwerpen mindestens Dritter wird.
Okay, und jetzt mach bitte deine Abstiegsprognose, aber wir können jetzt schon mal festhalten, dass Eintracht Braunschweig auf gar keinen Fall aufsteigt.
Lieber Thomas,
hat er doch schon.
Ich habe sie schon gemacht.
Ja, ich habe aber auch ein bisschen den Überblick verloren, wer was getippt hat. Wir werden das aber in unserer Insta-Story oder bei Instagram nochmal genauer fotografieren.
Wieder mal meinen Fehler.
Und am Ende der Saison, Thomas, darf ich erst, sonst heißt es nachher, ich habe nur abgeguckt und abgeschrieben. Okay, ist jetzt nicht total extravagant, was ich getippt habe. Erst oben oder erst unten?
Oben.
Also okay, weil oben bin ich nämlich sehr nah an Markus dran. Ich glaube, oben ändert sich nichts mehr im Vergleich zur aktuellen Tabellensituation. Duisburg, Ingolstadt gehen direkt hoch, auf 3 landet Braunschweig, glaube ich. Ich wusste nicht, dass wir auch über Platz 4 reden wollen.
Wegen dem Landespokal.
Ja. Ich glaube, dass da noch eine Mannschaft hinkommt, die momentan noch relativ weit unten ist. Lautern, in Mannheim, so die beiden, Halle glaube ich nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn Halle aufsteigen würde, endlich mal, aber die werden es wahrscheinlich wieder nicht schaffen. Also da lege ich mich fest, dass auf 4 Lautern landet.
Ich habe vergessen, noch einen Konter Richtung Beggy zu fahren. Tut mir leid, aber der ist wirklich zwingend wichtig. Du bist also der Meinung, du schätzt mich als Kommentator, aber in meiner Bewertung von Mannheim gegen Braunschweig war ich wie? Zu das positiv.
Viel zu positiv für Braunschweig.
Ich habe an diesem Tag Duisburg gegen Bayern kommentiert.
Ja?
Ja. Oh, dann war es falsch. Ja, es hat Christian Straßburger kommentiert. Stimmt. Wir hatten aber danach über das Spiel gesprochen, aber ganz klarer Sieg für dich.
So viel zu meiner Dienstplanverwirrung. Ja.
3 Punkte für dich.
Wir waren aber davor in Mannheim.
Bei dem Spiel.
Bist du schon durch, Tobi? Davor?
Nee, oder? Noch nicht.
Ja, klar. Ich versuche gerade Markus zu folgen. Mit seinen.
Wir sind übrigens schon eine Stunde.
Ich hoffe, wir sind niemals dabei, wenn Markus mal seine Steuern macht. Ja. Also das muss ja wirklich ein ganz großes Chaos
sein. Ich habe ihn gerade korrigiert, er hat meine Spielanalyse bei Mannheim gegen Braunschweig kritisiert.
Nein, wir hatten darüber gesprochen nach dem Spiel. Aber du hast vollkommen recht und ich muss mich beugen, weil du gar nicht bei dem Spiel
dabei warst. Manchmal sind die zwei wie ein altes Ehepaar, ne?
So alt sind sie jetzt aber auch noch nicht.
Kannst du deine Absteiger noch machen?
Ja, ich fange ganz unten an. Ich glaube, letzter wird Asbach. Das wird nichts mehr. Jena wird es auch nicht schaffen, leider. Robert, es tut mir leid.
Aber Robert, das Kölsch
resigniert.
Ich glaube, auf 18 landet Zwickau. Ich glaube, Zwickau ist mein Tipp.
Das wäre bitter für Joe.
5 Pleiten in den letzten 7 Spielen. Kein Geld. Also irgendwann muss das mal schief gehen. Und auf 17 Viktoria Köln. Obwohl ich es ihnen gönnen würde, drin zu bleiben. Aber wir haben ja eben drüber gesprochen. Ich glaube, dann wird es vielleicht am Ende doch nicht reichen, weil ich dann auch eher hoffe, dass Münster drin bleibt. Ich glaube, es entscheidet sich auf Platz 17 zwischen Münster und Viktoria. Und ich wünsche es ehrlicherweise Münster ein bisschen mehr. Und Chemnitz, glaube ich, schafft es noch. Münster auch auf 16 überm Strich. Also meine Absteiger in Köln, Zwickau, Jena, Asbach.
So,
und jetzt
meine Aufsteiger. 1, der MSV Duisburg. 2, der 1. FC Kaiserslautern. 3, Ingolstadt. Und 4, Waldhof Mannheim. Duisburg ist zu souverän. Der FCK wird, ist jetzt auch egal, wie sie am Wochenende spielen. Da ist wieder echt was los. Und wenn die in der Rückrunde die Chance haben, werden da knapp 30.000 sein. Und dann wird das, was wir immer gesagt haben, ein Faktor, für mich die beste Offensivabteilung der Liga, wenn die alle fit bleiben. Ich sag, der FCK steigt auf. Und Ingolstadt, muss ich ehrlich sagen, hat eine abgezockte Truppe, die machen aus wenig viel, die haben einen guten Trainer, aber so richtig begeistert mich das nicht, was sie spielen. Und Waldhof, sage ich, das ist für mich sensationell, aber die haben zu viele Verletzte, um letztlich dann aufzusteigen. Ich hatte sogar noch Meppen und Haching weiter, aber ich habe gehört, dass wir nur die ersten... Warum lachst du gerade?
Ich muss gerade lachen, weil das, was Thomas gerade macht, das habe ich eben bei meinem Augenarzt gelernt. Ich hatte eben einen Augenarzttermin. Ja. Und da ging es um Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit. Und er hat gesagt, je älter man wird, desto häufiger, also da braucht man auf jeden Fall ja eine Lesebrille.
Danke, Arsch.
Und man muss sie aber dann immer absetzen, wenn man wieder weit gucken will. Und Thomas switcht gerade immer, wenn er seine Prognosen abliest, setzt er kurz seine Brille auf, nimmt sie wieder runter, nimmt sie wieder runter. So. Das ist ja ein Beweis dafür, dass du schon doch relativ alt bist. Also ich will dir nicht zu nahe treten.
Ich bin 48, das reicht.
Kein Wunder, dass du die intimen Waschlotionen verschenkst und nicht mehr selber benutzen musst.
Okay, gut. Ich werde auf diese Provokation nicht antworten und tippe meine Absteiger. 20, Asbach. 19, Preußen Münster. 18, Carl Zeiss Jena, obwohl ich das sensationell finde. Die werden auch nochmal ranschmecken, aber die werden es nachher nicht schaffen, das ist zu viel. Und es gibt ein Abstiegsentscheidungsendspiel, weil Tor und Punkt gleich zwischen Viktoria Köln und dem Chemnitzer FC. Ich sage, Groß Asbach ist aufgebraucht, habe ich eben schon gesagt. Münster ist für mich so schwach, dass selbst das Spiel gegen Magdeburg, und ich finde es total schade, weil ich würde mir wünschen, dass ich Unrecht habe. Jena habe ich gerade gesagt, das wird zu viele Körner kosten, nochmal ranzuschmecken, obwohl das Wahnsinn wäre, ein zweites Wunder. Und Chemnitz ziehe ich alle Hüte. Ich glaube, dass die Viktoria schon in der Rückrunde ein paar Spiele gewinnt. Und es gibt ein Entscheidungsspiel. Und es gibt damit ein Entscheidungsspiel zwischen einem Team aus der Regionalliga, wo man absteigen würde, Nordost gegen Regionalliga West, was es wahrscheinlich auch zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiß Essen geben wird, um den Aufstieg in diese dritte Liga.
Ich erweitere hier die Prognose nochmal. Ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, wer hochkommt. Also Türkgücü München, das ist ja wahrscheinlich schon klar.
Die sind durch.
Aus dem Norden, Wolfsburg.
Nein, Lübeck.
Ah, nee, die spielen relativ früh in Wolfsburg. Ich glaube, das ist sehr früh entschieden und Lübeck hat noch zu viele Nachholspiele. Das ist immer ein Nachteil.
Nachteil, ja, hast du recht. Genau. Aber wenn sie beide gewinnen, sind sie nur einen Punkt hinter Wolfsburg.
Ja, aber Nachholspiele sind immer ein Nachteil. Also Tendenz eher pro Wolfsburg.
Lass uns vertragen.
Also sind es eher Nachteilspiele.
Sind sie, klingt bei dir schon anders. Sind sie? Ja gut, kann ja schon mal sein.
Saarbrücken sind wir uns einig, ne? Die werden wir.
Oh, nee.
Also, ich sag Saarbrücken und dann Relegation. Rödinghausen gegen Cottbus, Flotti gegen Pele Wollitz.
Ich sage immer noch, weil ich es einfach hoffe. Ich sage einfach Essen. Ich habe keine Argumente, aber ich hoffe auf Rot was Essen gegen Energie Cottbus.
Dirk Lottner wird als neuer Trainer in Münster gehandelt.
Würde ich an seiner Stelle auf gar keinen Fall machen. Weil du musst ja jetzt wissen, ich meine, der hat in Saarbrücken so gut gearbeitet. Wenn du dann jetzt absteigst, trotz der Hypothek, dann bist du der Abstiegstrainer von Preußen Münster.
In Münster freut man sich gerade über deine Öffentlichkeitsarbeit.
Nochmal, ich habe gesagt, ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass Münster drin bleibt. Ich glaube es nicht.
Du arbeitest gut daran.
Ja, es sind übrigens 5 Punkte, trotz des Sieges, die zurück sind.
Die sitzen gerade mit dem Lottner da kurz vor der Unterschrift.
Der hört den ja erst heute Abend.
Wer soll denn runterkommen aus der zweiten Liga eigentlich?
Wen steigt ab?
Dresden.
Die werden wir wieder haben.
Ich bin HSV ist gerettet.
Mein Dresden ist natürlich eine Bereicherung für die dritte Liga. Ne? Total.
Regensburg. Ich sag Regensburg, trotz 23 Punkten. Und der KSC,
gefährdet. In der Relegation Regensburg? Gegen deinen Dritten, wer war denn dein Dritter?
Mein Dritter war Ingolstadt. Boah, Derby, Regensburg gegen Ingolstadt. Boah.
Vor 4000.
Und die Relegation nach oben heißt Bielefeld gegen den FC oder HSV gegen Werder. Oh Gott. Oder stell dir mal vor, HSV gegen FC, Relegation.
Und alles live hier in der Gottesgrünen Wiese. Oh,
dann machen wir beide einen eigenen Podcast.
Ganz ehrlich, das kann ich nicht. Ich habe so viele Relegationen überlebt, also das kann ich in dieser Stadt
hier
nicht.
Und zwar machen wir den Amaternusplatz mit Anthony Modest.
Der ist nämlich gesperrt dann wahrscheinlich.
Ja, dann haben wir unsere Tipps. Also ich habe wirklich die Übersicht verloren. Wir müssen das dann wirklich mal abfotografieren. Kommen wir zu dem Quiz, das ich ausgedruckt habe.
Und das war's mit dem Podcast für heute.
Letzter Programmpunkt für heute.
Nach der Winterpause sind wir wieder für euch da.
Audiobeweis-Quiz. Also, normalerweise stelle ich euch ja eine Frage, zu der es eine Antwort gibt. Heute machen wir es ein bisschen anders.
Du hast den Umschlag aufgemacht.
Ich wollte nicht, dass vorher jemand reinguckt und...
Ist das hier was ganz Offizielles? Das ist was ganz Offizielles. Vom DFB und sowas. Hast du vom DFB
Walter
geschickt
Baris
bekommen? Ne?
Kennst du noch Walter Baris?
Das habe ich von Günther Jauch abnehmen lassen.
Du kennst die Aufgabe selber nicht. Also Gottes grüne Wiese übrigens, geiler Laden.
Wir spielen gleich so ein etwas anderes Quiz. Und zwar geht es um die Torschützenkönige der dritten Liga, die es bisher gab in den letzten Jahren. Und ihr müsst reihum einen nennen. Und immer wenn jemand nicht weiter weiß, scheidet er aus. Und wer als letztes übrig bleibt, der bekommt den Punkt. Soweit verstanden? Ich brauche mal einen Kuli, ich muss das hier abhaken. Hast du einen Kuli?
Ein Kuli?
Ein Kuli. Achso, ein Kuli. Was hast du denn verstanden?
Ein Pulli.
Und dann gibst du mir einen Bierdeckel.
Mensch, also. Oh, Wagner schon im Tunnel.
Boah, ich bin, da bin ich also ganz, ich bin ganz schlecht.
Also es gibt 10 verschiedene Torschützenkönige.
Ohne Scheiß, dem geht hier gleich schon einer ab. Das ist Wahnsinn, weil der weiß
können
alle.
Können wir nochmal den Zwischenstand?
Annette hat gefragt. Annette hat gefragt. Das habe ich dauernd gelaufen.
Das hast du dir wahrscheinlich gemerkt, ne?
Da bin ich zumindest, ich bin ja chancenlos gegen euch, aber da bin ich zumindest mal nicht chancenlos und übrigens auch, weil Annette immer schön gefragt hat. Übrigens, Annette wird ja bald ausgerechnet für den ersten wird Mutter. Ja. Von hier, alles Gute, wir sind kurz vorm Ziel.
Der Zwischenstand, Yannick hat 2 Punkte, ich habe 2 Punkte, Thomas hat 1 Punkt, Markus hat 0 Punkte.
Oh, Markus, rote Laterne.
Die gute Nachricht,
die
gute Nachricht bei dem Modus kann ich heute nicht punkten, denn irgendeiner wird ja übrig bleiben von euch am Ende. Insofern,
also gewinnt nur einer.
Ja, es ist ja heute noch kein, es ist ja noch nicht das Endergebnis.
Aber warum haben beim letzten Mal beide einen Punkt bekommen?
Weil sie beide ungefähr zeitgleich. Ja, dann geh mal
vor den Kass.
Ja. Das ist ein total schönes Gebäude. Ich denke jedes Mal, wenn es Meldungen gibt vom Kass, Mann, was ist denn das für ein schöner Altbau? Und warum passt denn da so ein Sportgericht rein?
Ist nicht bei Spotify irgendwie eine Behörde oder so, wo man sich beschweren kann? Wer fängt an?
Ja, das müsstet ihr jetzt noch unter euch. Thomas notiert sich schon die ganze Zeit.
Nee. Haben wir einen Würfel? Wir fangen einfach an, wer am höchsten Würfel fängt an, weil das ist ja nachher entscheidend. Haben wir einen Würfel?
Ja, in Gottes grüne Wiese haben wir bestimmt einen Würfel, oder? Haben wir einen Würfel? Robert, wir brauchen einen Würfel. Um das Ganze noch künstlicher in die Länge zu ziehen.
Das habe ich gerade mit meinem Sohn gemacht, die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ihr müsst es jetzt mal auswürfeln. Der mit der niedrigsten Zahl fängt an.
Ich habe 6.
Das ist ein mieser Schwindler hier.
Pass auf, du hast das einfach nur hingelegt, du hast nicht gewürfelt.
Das stimmt doch gar nicht.
Doch, hast du nicht.
Da musst du nur ein Würfel rein, da sind 3 drin.
Genau.
Also. Achso, mir gebt ihr 3, ne?
Fang an jetzt.
Der niedrigste, oder was? Oder der höchste?
Also, der niedrigste fängt an.
Yannick hat nicht gewürfelt.
4.
Jetzt ist
6.
Schon wieder eine 6.
1. Der niedrigste fängt an. Super.
Also, ja. Markus.
Ja,
4. Du hast 4. 1.
Ich fange an.
Gut, dann fängt Thomas an.
Ich sage
von dir einen Torschützen.
Anton Fink.
Anton Fink ist richtig. Sekunde, ich muss es notariell abstreichen. Und zwar auch so, dass ihr das hier nicht seht. Ich habe hier einen Zettel. Und
Mach das doch auf den Bierdeckel.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Yannick hier rein...
Der kennt alle 10 und der muss nicht gucken.
Genau, der gewinnt eh. Ich finde Platz 2. Kriegt auch einen Punkt heute.
Ja, Marco, sag doch mal deinen Tipp.
Nee, du bist doch dran.
Nein.
Dann im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn.
Oh, das ist ja unfair.
Uhrzeigersinn, ja klar.
Ja. Nee, dann Uhrzeigersinn. Yannick ist dran.
Marvin Poirier. Dann
bitte?
Marvin Poirier.
Und das stimmt natürlich. Markus.
Ich sage Dominik Strohengel, 27 Tore 2014 für Darmstadt 98.
Es gibt keine extra Punkte für irgendwelche Infos oder sowas.
Aber ich weiß auch
hast du das gegoogelt jetzt in der Zwischenzeit?
Nein, das weiß ich zufällig.
Ja, das
aber
stimmt.
Sonst, ich bin ja immer nur chancenlos gegen die Vögel hier.
Ich weiß nicht, bin jetzt schon am Rätseln, ich sage Fabian Klos.
Leider stimmt das.
Fabian Klos, wieso leider?
Zweimal sogar.
Da bin ich dran, ich sage Manuel Schäffler.
Korrekt.
Der ganze Druck lastet auf Markus.
Marcel Ziemer.
Das ist jetzt falsch.
Nee, das ist nicht falsch.
Wenn Tobi das sagt, ist das falsch.
Was würdest du denn sagen? Also
das ist falsch. Der ist nicht Torschützenkönig geworden.
Also ich hätte jetzt noch Justin Eilers gesagt.
Moment mal, ich
bin da auch noch dran.
Ach so. Ja, was würdest du jetzt sagen, hast du gesagt?
Nein, was würdest du sagen über Ziemer?
Ach so.
Das ist ja Wahnsinn, was mit dir los ist.
Steht nicht auf der Liste.
4 Kölsch später, ich muss mit deiner Frau reden, das ist ja Wahnsinn. So, ich bin dran, ne?
Ja.
Okay, google du mal nach Ziemer.
Mein Akku ist alle.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe 2 noch, die ich überhaupt noch in der engeren Wahl habe. Ich sag Christian Beck.
Richtig.
Ja? Dafür kriegst du noch einen Punkt abgezogen.
Yannick ist dran.
Ja, ich würde Justin Eilers sagen.
Auch richtig.
Ich bin jetzt raus.
Ja, jetzt kann ich nur noch König sagen.
Wie viel haben wir denn jetzt schon?
Wir haben jetzt, ich sag mal so, es sind noch 4 übrig.
Boah. Ich sag Königs.
Nee.
Okay.
Falsch.
Regis Dorn?
Ja, wäre auch noch boah, einer. Stimmt.
Komm, nimm alle weiter noch mit. Muss es jetzt.
Testrot?
Nee. Ah.
Boah, das war aber gar nicht so. Da waren wir ja knapp fast sogar. Ja, ja.
Aber der Punkt geht an Yannick. Yannick war der Letzte, der was
wusste. Nein, Yannick kriegt zwei, weil das so schwer ist. Ich krieg einen. Du kriegst einen halben, weil du nur. Nee, du kriegst einen abgezogen.
Also wirklich. Wollt ihr alle Torschützenkönige einmal hören?
Ja.
Von hinten angefangen, von der Saison 08-09, Anton Fink, dann Regis Dorn, Domi Kumbela, Patrick Meyer von Heidenheim.
Kumbela,
2011. Das
hätte man wissen müssen.
Marcel Reichwein.
Reichwein, schade.
Und dann Anton Fink, Fabian Klos, Strohengel, nochmal Klos, Eilers, Beck, Schäffler, Pourier.
Gut, wichtig bleibt Markus Höhner 0.
Starke Quizfrage.
Stark.
Stark vorbereitet auch, finde ich.
Markus Höhner muss ordentlich arbeiten im neuen Jahr.
Ich verliere. Ich bin durch hiermit. Ich trage die rote Laterne ganz bewusst.
So, komm, dann sage ich nur eins. Frohe Weihnachten, gutes neues Jahr und lassen wir uns vertragen. Ne?